Warum es bei Affären nicht immer um Sex geht. Oder vielleicht, warum es bei den meisten Affären nicht immer um Sex geht. Das ist das Thema heute für diese neue Podcast-Folge. Aber es ist Sommer und ich habe mir überlegt, dass ich jetzt schon sehr lange diesen Podcast mache und habe gedacht, ich brauche mal ein bisschen Veränderung. Und es wird heute eine Überraschung geben. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall, dran zu bleiben und zu gucken, was ich mir Schönes ausgedacht habe und warum die meisten Affären nichts mit Sex zu tun haben. Hallihallo ihr Lieben, hier wieder herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Podcast Volltreffer Herz. So, das Thema ist, wie ich schon gesagt habe, heute geht es um Affären und warum die meisten Affären gar nichts unbedingt mit Sex zu tun haben. Aber bevor ich oder wir, kleiner Spoiler, auf das Thema genauer eingehen, möchte ich euch ein bisschen kurz erzählen, was es für Veränderungen hier im Podcast gibt. Ihr seht es schon, falls ihr auf YouTube seid und das Video seht, ich sitze hier nicht mehr alleine. Ich habe ja auch manchmal Podcast-Gäste, aber das heute ist keine Gästin, sondern, wenn es gut läuft, meine neue Moderationspartnerin. Ich habe das jetzt so lange alleine gemacht und mir war einfach nach Veränderung. Und ich habe gemerkt, wenn ich Gäste habe oder wenn ich mit Menschen das zusammen mache, macht es mir einfach noch mehr Spaß und ich habe Bock auf noch mehr Spaß. In der Hoffnung natürlich auch, dass es für euch auch noch ein bisschen unterhaltsamer wird, nicht nur informativ, sondern vielleicht sogar auch lustig. Und habe gedacht, ich hätte gerne einen Mann, habe einen Post gemacht und habe gedacht, na, vielleicht sogar auch einen Kollege oder so, der auch aus der Beziehungsbranche kommt. Haben sich auch welche gemeldet und Interesse bekundet, aber dabei ist es dann auch irgendwie geblieben. Und dann ist aber was ganz Witziges passiert, weil die Cousine meiner besten, ganz, ganz langjährigen Freundin Michaela auf einmal unter dieses Post geschrieben hat, Mensch, dafür würde ich mir sogar noch ein Bart ankleben und würde gerne mitmachen. Und da habe ich gedacht, was, Uschi? Und habe gedacht, ey, Uschi kommt aus dem Entertainment-Bereich, Uschi ist beziehungserfahren, Uschi ist cool drauf und why not? Kurze Rede, langer Sinn, wir haben kurz geschnackt und haben gesagt, ey, lass uns das zusammen machen. Und ihr seht hier oder hört Uschi Frei. Uschi Frei ist ein Künstlername und was sich dahinter verbirgt, ich glaube, das ist einfacher, wenn Uschi das jetzt selber erzählt. Und keine Sorge, wir kommen noch auf das Thema, aber ich mag natürlich kurz Uschi das Wort geben. Einfach auch, Uschi, damit du dich ein bisschen vorstellen kannst und kurz ein paar Sätze zu dir sagst, weil das kannst du definitiv besser als ich. Herzlich willkommen, Uschi!
Hallihallo, Hallöchen! Ja, ich bin Uschi Frei und wie gesagt, die Cousine der Freundin, um das mal zu erklären. Ich habe mir dann doch überlegt, keinen Bart anzukleben, weil ich gedacht habe, wie sieht denn das aus? Und es ist auch eigentlich viel zu warm. Ja, zu mir, was soll ich sagen? Ich bin jetzt noch 55. Ich wohne zurzeit in Duisburg und ich bin, wie alle in unserem Alter, beziehungserfahren. Was heißt, man ist schon das ein oder andere Mal auf die Scharnauze gefallen.
Und man ist jedes Mal,
man ist wieder aufgestanden und deswegen bin ich noch hier. Ich arbeite sowohl als OP- und Anästhesie-Schwester in einer halbtagsleitenden Funktion. Ich habe den Kommunikationstrainer und gebe bei uns im Bildungsinstitut Kurse für unsere Auszubildenden, weil für mich ist ganz wichtig, dass Kommunikation stattfindet. Das ist oft zu wenig, dadurch gibt es Missverständnisse. Und da schule ich unsere Neuen und unsere Auszubildenden. Und freue ich mich, dass ich das tun kann. Ich freue mich, heute hier zu sein. Und ich bin gespannt, was wir beide so machen heute.
Super cool. Aber sag doch noch kurz 2, 3 Sätze zu deinem Entertainment. Warum Künstlername? Wo kommt der her? Ja. Und was hast du eigentlich damit gemacht?
Das stimmt, den habe ich ja ganz unterschlagen.
Ja.
Also singen tue ich tatsächlich, also ich bin Sängerin, singen tue ich schon seit ich, lass mich lügen, 3, 4, 5 Jahre alt bin. Ich habe damals bei uns im Garten immer die Hitparade veranstaltet und von den Nachbarskindern 50 Pfennig verlangt, damit die mich singen hören dürfen. Die haben sogar gezahlt. Das ist unfassbar. Ich habe natürlich in Chören gesungen. Ich habe in einer Heavy Metal und Rock Band gesungen und war ganz lange unterwegs, solo 25 Jahre als Nena Dubel Deutschland und europaweit, habe da meine eigene Show gemacht und jetzt lasse ich es ein bisschen ruhiger angehen. Ich mache jetzt Marlene Dietrich und Hildegard Knef und mache so ein bisschen kleine Kabarettstücke, bin manchmal im Fernsehen zu sehen und deswegen den Künstlernamen, damit die Groupies mich nicht finden, weißt du?
Ah, das macht natürlich Sinn. Absolut. Okay, da wollen wir das auch so lassen. Und ich finde es natürlich total cool, weil ich habe gestern auch auf deiner Webseite nochmal, das ist die ganz normale Uschi-Frei-Webseite, wo es eben auch um diese künstlerischen Aspekte geht, geguckt mit super schönen Fotos, habe ich schon gesagt vorhin. Aber auch tatsächlich gesehen, dass du mit dieser Fernsehkarriere, du bist mit berühmten Menschen schon aufgetreten, du warst bei RTL, du warst in diversen Shows, das heißt, ich habe hier eine echte Berühmtheit sitzen.
Wow. Yes.
Aber was ich so nice finde, du kennst so ein bisschen so diese Glitzerwelt, Funk, Fernsehen, was auch immer, aber du kennst halt auch, naja, im OP und da auch im Krankenhaus überhaupt, du kennst auch eine ganz andere Seite von Leben. Du warst viele Jahre selbst auch verheiratet, das heißt auch da sehr, sehr praktisch orientiert und das ist das, was ich total mag, einfach weil... Hier soll es natürlich weiter in dem Podcast um das Thema Beziehungen, um Liebe gehen, aber auch ganz praktisch und manchmal vielleicht auch wirklich aus dem Alltag genommen und nicht nur aus der Sicht jetzt einer Therapeutin, sondern auch aus der Sicht, hey, ne, draußen im Leben, das Leben ist so bunt und du hast einfach mit sehr viel bunten, unterschiedlichen Menschen zu tun. Ja, und ich hoffe, dass wir da einfach ein bisschen Tacheles reden auch, wie wir Beziehungen erleben, dass wir uns Themen rausnehmen, die für euch auch weiter relevant und interessant sind und die nicht nur vielleicht so mit einem ganz, mit wie nennt man das, politisch korrekten Sichtweise behandeln, sondern ja, manchmal vielleicht aus dem Bauch raus. Wir sind beides so sehr humorvolle Wesen und ich mag schon natürlich klar die theoretischen Grundlagen, aber ich habe auch manchmal einfach nur eine Meinung und die ist nicht immer politisch vielleicht total korrekt. Also es darf einfach weiter auch natürlich gelacht werden. Es darf auch geweint werden, das werden wir sehen. Aber ich freue mich erstmal, dass wir jetzt hier zu zweit sitzen und das macht mir jetzt schon mehr Spaß, als so alleine immer hier vor diese Kamera zu sprechen. Und ja, also von daher, ich freue mich sehr, Uschi, welcome to this podcast und ihr Lieben, aber wir haben ja auch ein Thema mitgebracht, nichtsdestotrotz. Und ich habe mich mal vorbereitet, man glaubt es gar nicht, aber ich habe ein bisschen überlegt, so wir hatten gestern Nachmittag, als wir telefoniert haben, Uschi, so ein bisschen dieses Thema Affären, das habe ich einfach nochmal über die Nacht mitgenommen und habe heute Morgen gedacht, ach Mensch, Affären ist so ein riesiges Thema, ne? Und du hattest ein bisschen auch schon was dazu erzählt. Und ich habe dann gedacht, worum geht's eigentlich bei Affären? Habe so ein bisschen auch nochmal gegoogelt, auch für mich selber. Und habe dann eine, vom Stern eigentlich eine Umfrage gefunden, die ich auf den ersten Blick echt interessant fand. Weil ich denke, wenn ich an Affären denke, eigentlich immer als erstes an Sex. Du auch?
Ja, definitiv. Ich glaube, das ist immer so die Sache. Ne? Habe ich eine Affäre, dann geht es um schnellen Sex und um nichts anderes. Erster Eindruck, klar, sehe ich auch so. Eindruck,
ne? Ja. Und hier war halt die Aussage, dass selten Affären was mit Sex zu tun haben. Wo ich dachte, okay, Moment mal gerade, was ist denn das für ein Artikel hier? Und hier geht es tatsächlich um eine Umfrage, die über Parship gemacht worden ist und die ist erst aus 2021 und ist im Stern veröffentlicht worden, also noch gar nicht so alt. Und da war ich schon echt überrascht, weil da gab es mehrere Gründe, warum Affären eingegangen werden und es war nicht unbedingt Sex. Und wir haben 8 Gründe sind das, ne? Also 8, guck mal hier auf meinen Zettel, genau, 8 Gründe. Mhm. Und habe gedacht, ach, das ist spannend und habe Bock mit dir mal diese Gründe ein bisschen anzugucken, um zu hören, sind dir die bekannt? Sind dir die selbst schon begegnet? Oder ja, einfach mal zu hören, was deine Meinung oder deine Erfahrung auch davon ist. Also es sind irgendwie 495 Menschen befragt worden. Also es ist jetzt nicht die Wahnsinnsmasche, aber immerhin, es sind ein paar Menschen befragt worden. Und Der erste Punkt ist schon tatsächlich, ich glaube, wir gehen diese Punkte einfach durch, weil die haben jetzt keine Wertigkeit, also könnten auch hinten anfangen.
Genau.
Aber es war schon der erste Punkt, da steht Wut. Oh, ich schon da. Okay, das ist der erste Punkt, der einem einfällt, warum man eine Affäre eingeht.
Ja, fand ich auch völlig erstaunlich, weil Wut hätte ich damit in keinster Weise in Zusammenhang gebracht. Auf wen ist man jetzt wütend? Auf sich selbst? Auf den Partner? Auf irgendeine Situation? Ne? Also ich war da erstaunt, dass der erste Punkt Wut ist und musste da tatsächlich mal reingehen und mich fragen, auf wen bin ich denn da wütend, dass ich Lust habe, eine Affäre anzugehen? Also tatsächlich ist es ja hier so, sich in einem Streit geärgert zu haben und wütend zu sein. Das heißt also, ich habe einen Streit mit meinem Partner, der ist jetzt sauer, geht los und geht fremd. Mhm. Das ist mal eine krasse Reaktion.
Fand ich auch. Ja. Also, und so war es ja hier wohl so. Also die Befragten haben halt tatsächlich gesagt, eben, dass sie selber betrogen worden wären und wollten es dem Partner heimzahlen. Also so eine Racheaktion.
Ja.
Und ich dachte, wow, okay. Wut ist, jetzt ist aber natürlich so, ich als braves Kirchenmädchen, Wut ist so gar nicht mein Ding, mein Thema. Das habe ich hart lernen müssen im Leben, dass ich auch wütend sein darf.
Ja.
Und es ist immer noch nicht mein primäres Grundgefühl. Selbst wenn mir einer was antut oder mich betrogen hat, es wäre vielleicht gesünder, wenn ich wütender gewesen wäre an vielen Stellen. Aber ich war wirklich überrascht. So, was ist das für ein Denken von uns Menschen? Also du hast mir was, also so Zahn um Zahn, du hast mir was angetan und ich tue dir was an?
Also ich glaube, das ist auch typbedingt. Ich kann da aus Erfahrung sprechen, weil ich bin schon mal betrogen worden. Keine schöne Erfahrung. Tatsächlich ist man auch wütend in der Situation. Aber ich für meinen Teil wäre jetzt nie auf die Idee gekommen, so, weil ich wütend bin, mache ich das jetzt auch. Ich glaube, das ist aber auch wirklich typbedingt, wenn man nicht weiß, wohin mit seinen Gefühlen und wenn man nicht weiß, wie man mit dieser Wut umgehen kann. Aber Auge um Auge, Zahn um Zahn ist da wirklich die schlechteste Idee aller Ideen.
Ja, fand ich auch. Ich bin immer erstmal geschockt, wenn mir irgendwas passiert. Also ich hatte jetzt, also ich weiß nicht, ob ich wirklich, also ich weiß nicht, ob ich schon mal betrogen worden bin. Wobei ich auch gedacht habe, ist Betrügen immer unbedingt, dass man eine Affäre mit einem anderen Menschen eingeht? Also vielleicht ist betrogen zu werden, hat ja auch wiederum viele Aspekte. Es können auch einfach Lügen sein. Es muss jetzt nicht mal unbedingt eine sexuelle Affäre sein, aber generell das Gefühl, betrogen worden zu sein, das kenne ich sehr wohl. Ich weiß nicht, ob da auch andere, das weiß ich einfach nicht. Aber selbst mit der Arbeit irgendwie eine Affäre zu haben. Also einfach irgendwas, wo man rausgeht aus der Beziehung und Zeit mit etwas anderem verbringt, finde ich, ist auch eine Form von Betrug manchmal, wenn man daraus ein Lügenkonstrukt quasi erschafft. Das ist jetzt sehr weit weg, sehr weit hergeholt. Aber jedenfalls die Form, betrogen zu werden, dass Menschen einen anlügen, das kenne ich sehr, sehr wohl, auch aus beruflichen, aber auch wie privaten Geschichten. Aber das, ich bin dann immer erstmal traurig und betroffen. Aber ist vielleicht eine Charaktersache.
Ja, also das glaube ich auch, dass das eine Charaktersache ist und vielleicht auch, wie oft einem das passiert und wie oft sich sowas wiederholt. Also beim ersten Mal ist man vielleicht einfach noch geschockt und traurig und sollte sich diese Situation wiederholen, ich glaube, dann wird man halt auch einfach wütend, weil man sich fragt, wie kann man jemandem das ein zweites Mal antun. Zum Beispiel, sei es denn Lügen oder auch Betrügen. Ich meine, es hat ja keine Seltenheit, dass man sagt, okay, ich habe dich jetzt erwischt beim Betrügen, bei der klassischen Affäre. Und man sagt, okay, wir probieren das jetzt trotzdem und es passiert ein weiteres Mal. Dann hat das nicht mehr viel mit Traurigkeit zu tun, weil dann ist man wütend. Man hat drüber gesprochen und denkt sich, hat er das jetzt nicht verstanden, frech das, macht er das direkt nochmal. Und dann kommt wütend.
Okay, ja. Fühlt man sich dann besser? Oder Frau? Also wenn man dann jemand anders gepoppt hat, ist das einfach dann, dass man denkt, so jetzt habe ich es dir heimgezahlt? Also fühlt man sich dann, oder Frau, wirklich besser einfach? Weil, ja, wie du mir, so ich dir? Also macht's das besser?
Also ich denke, dass einige Menschen da doch eine gewisse Art von Genugtuung haben. So nach dem Motto, du hast mir wehgetan, jetzt tue ich dir auch weh. Es fängt ja bei den Kindern schon an, ja? Die hauen sich gegenseitig die Schippe auf den Kopf.
Das stimmt.
Das hat jetzt nichts mit Betrügen zu tun, aber so, der hat mir wehgetan, jetzt tut dem natürlich auch weh, ich hau zurück, ja, kriegt der auch die Schippe auf den Kopf. Vielleicht ist das auch so ein Reflex.
Ich meine, wenn wir mal, ich will keinen politischen Podcast haben, aber wenn ich natürlich mal die Schleife ziehe und mir das Weltgeschehen angucke, dann könnte man meinen, dass das eigentlich der Kern all der Dinge sind, die wir zum Teil ja teilweise haben. Du hast uns angegriffen, jetzt greifen wir zurück. Du hast bei uns was gemacht, wir machen was zurück. Du hast uns was weggenommen, wir nehmen dir auch was weg. Also es scheint ja tatsächlich eine unfassbare Wut in uns Menschen oder Gesellschaften oder ja Kontinenten, wie man immer das auch bezeichnen möchte, immer noch zu stecken, weil wir haben so viel Unruhen und Kriege, die einfach nie zum Stillstand kommen. Also scheint es ja doch ein menschlicher Aspekt. Also Wut ist natürlich ein menschliches Gefühl, definitiv. Aber dieses Heimzahlen oder Rache scheint tatsächlich ja doch einen großen Raum einzunehmen, auch wenn er mir persönlich jetzt vom Typ her eher fremd ist. Aber ich weiß natürlich, dass gesunde Wut was absolut Gutes ist. Ne? Also ja, ich musste mir das erstmal erarbeiten, wütend sein zu dürfen.
Ja, ja.
Okay. Gehen wir mal in den zweiten Punkt. Also das war schon, der erste war schon echt Surprise. Der zweite Punkt, den finde ich ein bisschen leichter. Steigerung des Selbstwerts.
Ja.
Ja, das dachte ich, das kann ich gut nachvollziehen. Also wenn ich mich selber irgendwie nicht wertvoll fühle, und das in meiner Partnerschaft vielleicht auch einfach nicht bekomme, dann suche ich mir das eben woanders.
Ja, also das finde ich auch tatsächlich einen sehr nachvollziehbaren Grund. Ich meine, das gibt es ja immer mal in Beziehungen, dass man gerade nicht so viel Zeit und so viel Aufmerksamkeit dem Partner schenkt. Und wenn er sich dann nicht artikuliert und nicht sagt, hör mal zu, was ist denn da los? Ja, du kümmerst dich gerade nicht um mich und ich habe das Gefühl, ich bin dir irgendwie gleichgültig, dass man sich dann anders orientiert, wo man Selbstbestätigung bekommt. Und in einer Affäre ist das ja schön leicht, ne? Das muss man ja sagen. Da hat man ja einen geschützten Raum, in dem nur lila Wolken durch die Gegend marschieren. Das ist ja so. Ne? Da hat man nicht den Altersstress, vielleicht nicht die Kinder, vielleicht nicht den Beruf. Da hat man einen gesicherten, geschützten Raum mit fliegenden Herzen und rosa Wolken. Und klar, ist toll. Kann ich verstehen.
Finde ich auch. Also ich kann es total nachvollziehen. Da war ich jetzt auch nicht so überrascht und denke dann auch immer, okay, Selbstwertgefühl, also Selbst und Wert, das ist für mich so, das ist so eins, das ist so Selbst. Also da geht es ja so um mich. Und diese Abhängigkeit, die im Außen zu suchen, die finde ich ja in sich schon einfach total krank. Aber ich weiß natürlich, dass wir Menschen das so machen und auch, dass das häufig ein Teil von Beziehungen auch ausmacht, die Wertschätzung eben vom anderen bekommen zu wollen, damit ich mich selber aufwerten kann. Das geht ja meistens in die Hose. Ne? Das ist auch ein großer Teil, warum Beziehung häufig einfach so anstrengend ist, weil das in die Hose geht. Wenn ich nicht in der Lage bin, meinen Selbstwert aufzufüllen und abhängig davon bin, dass andere das machen, bin ich natürlich auch total empfänglich für sowas. Und wenn mein Partner mal gerade, der gar nicht verantwortlich ist für mein Selbstwertgefühl und auch mir nicht ständig quasi zu Diensten zu stehen dann. Und wenn ich dann selber es nicht schaffe und dann wirklich so verführbar bin, wenn dann außen irgendjemand kommt und mir sagt, wie toll ich bin, ja, ach klar, natürlich ist das Honig für die Seele. Aber irgendwie ist es auch arm.
Ja, tatsächlich wird ja dann dem Partner, der den anderen nicht beachtet, so ein bisschen die Verantwortung zugeschoben. Ne?
Ja.
Also, du hast mich nicht beachtet und die hat mich jetzt beachtet, anstatt die Situation bei mir selber zu suchen und mal zu sehen, warum habe ich da überhaupt ein Problem mit, wenn mein Partner jetzt mal gerade keine Zeit für mich hat. Ne?
Ja.
Also da die Schuld weiterzuschieben, ist ja auch eine Aussage.
Voll. Und das finde ich so so arm im Sinne von arm, weil man ist da arm dran. Ne? Also wenn ich dann selber tatsächlich das nicht geregelt bekomme, in meiner Beziehung dafür zu sorgen, dass wir beide uns mit der Wertschätzung begegnen, die für uns sich einfach gut anfühlt. Das ist Arbeit. Na, das ist so, das ist Arbeit. Also, weil die fliegt ja nicht vom Himmel. Das ist Arbeit, sie mir selber zu geben, aber es ist auch Arbeit, sie meinem Partner zu geben. Und vieles geht so unter in so Selbstverständlichkeiten. Das hast du doch immer so gemacht irgendwie. Ja, habe ich immer so gemacht, aber deshalb darf es ja trotzdem, ist es erwähnenswert oder trotzdem dürfen wir uns danken für die Dinge, die wir selbstverständlich immer machen.
Ja.
Und wenn diese Wertschätzung dann so flöten geht, dann lasse ich es zu. Also dann lasse ich es zu, dass die Beziehung einfach nicht den Werten entspricht, die ich mir selber gebe. Und das, dann wird es natürlich noch mal arm, weil dann wundere ich mich auch noch, wenn es Affären dann gibt, an denen ich ja irgendwie trotzdem mitbeteiligt bin.
Ja, da ist aber das Hauptthema immer wieder drüber zu sprechen, ne? Ja. Und das wird ja oft eben nicht getan. Ne? Es wird dann in sich reingebrummelt und ich fühle mich irgendwie nicht wohl. Und anstatt das mal zur Sprache zu bringen, wird das totgeschwiegen und eine Gelegenheit genutzt, die sich gerade ergibt, um sich temporär besser zu fühlen. Weil auf lange Sicht wird sich derjenige damit nicht wohler fühlen, weil das gibt ja nur Komplikationen und der Schuss geht ja mal ordentlich nach hinten los.
Voll.
Ja.
Dieses Miteinander reden ist ja schon so eins der Themen auch. Der dritte, wollen wir zum dritten Punkt schon?
Ja, klar.
Super. Der dritte Punkt ist so, mangelnde Liebe. Okay, Beziehung ohne Liebe ist ja sowieso so ein Thema. Da steht jetzt hier, dieser Grund geht mit Unsicherheit einher. Befragte, die diesen Grund angaben, waren sich entweder nicht sicher, ob sie ihren Partner liebten oder ob er überhaupt der Richtige für sie ist. Okay, das ist natürlich schon sowieso blöd. Wenn ich in einer Beziehung bin und mir nicht mal sicher bin, ob ich den anderen liebe, ach, ich muss mir da so an die eigene Nase packen, das ist ja blöd.
Aha, Berichte.
Ich war so viele Jahre selber verheiratet und war mir immer unsicher. Also ich war mir immer unsicher und wusste eigentlich wusste ich, dass ich ihn nicht wirklich liebe, so wie ich mir Liebe vorstelle. Und eigentlich wusste ich auch, dass er nicht der richtige Mensch ist, mit dem ich glücklich werden kann. Also das Gefühl kenne ich total. Dann gab es mal Phasen, wo ich es mir gewünscht hätte, dass es anders wäre. Aber wenn ich dann richtig geguckt habe, wusste ich, nein, es ist nicht so. Aber es gab so viele Gründe, trotzdem zusammen zu bleiben. Haus, Bau, ach, was man alles irgendwie ja so hat. Die Hoffnung, dass es doch anders sein könnte. Aber grundsätzlich kenne ich das. Und jetzt bin ich nicht der Affärentyp. Wie gesagt, mein Ex-Mann, glaube ich, war eher mit anderen Dingen beschäftigt, die jetzt nicht unbedingt Liebesaffären waren, weil dazu ist er gar nicht wirklich in der Form fähig gewesen. Böse Dinge sage ich jetzt, ist nicht böse gemeint, aber das ist so das Fazit für mich. Also ich hätte mir manchmal gewünscht, vielleicht wäre eine Beziehung einfacher gewesen als den Weg, den er genommen hat. Er ist dann eher kriminell geworden, was einfach eine andere Ebene hatte. Aber da wäre vielleicht eine Liebesaffäre fast einfacher gewesen als das, was er dann gemacht hat. Aber dieses Gefühl von Unsicherheit, das kann ich gut nachvollziehen. Kennst du es auch?
Nee, diese Situation hatte ich tatsächlich noch nicht. Ich war mir eigentlich meiner Sache immer sicher, lieb ich oder lieb ich nicht. Was ich aber hier sehe, wenn es heißt, ich bin mir nicht sicher, ob ich liebe und gehe dann eine Affäre ein, dann ist es vielleicht auch eine gewollte Provokation, aus dieser Geschichte rauszukommen. Also, weil indem ich dann eine Affäre eingehe oder eine andere Beziehung, provoziere ich ja, dass es rauskommt, weil sowas bleibt ja nie lange ein Geheimnis und bin dann aus der Situation raus, ohne tatsächlich darüber sprechen zu müssen. Es ist eine einfache Lösung.
Ja.
Und glaubst ja.
Glaubst du, dass die Leute manchmal sogar wollen, dass es rauskommt?
Ich denke das schon, ja. Ich glaube, dass wenn gerade so dieser Punkt 3, dieses ich bin mir nicht sicher, ist diese Beziehung noch gut oder schön oder nicht, dann glaube ich schon, dass das provoziert wird. Die Sache fliegt auf und entweder man rauft sich nochmal zusammen und merkt, oh, ich liebe den Partner doch noch und es war ein großer Fehler. Oder man sagt sich, nee, jetzt bin ich aus der Nummer raus und das war es wert, ich bin dann jetzt mal weg.
Ja, okay. Also ich glaube tatsächlich, dass es wichtig ist, für sich selber klar zu haben, was für ein Typ ich bin. Also tendiere ich dazu, Affären einzugehen oder nicht? Ist ja eine Frage, die man sich mal stellen darf, weil man merkt es ja, was für ein Typ man ist. Aber dazu müsste man sich damit schon beschäftigen, was für ein Bindungstyp man ist. Also generell, was für ein Beziehungstyp oder Bindungstyp man ist, das, weil dann ist es schon ein bisschen impliziert, wenn ich zum Beispiel so ein typischer Jäger bin, was so ein Bindungsmuster ist, der Jägerbegriff jetzt auch bei Stefanie Stahl gerne nachzulesen, dann brauche ich eigentlich Affären, um mich immer wieder selber bestätigt zu fühlen. Also wenn ich so ein Typ bin, dann ist es ja nur eigentlich legitim, meiner Partnerin zu sagen, du pass auf, das kann sein, dass das passieren könnte, weil ich so und so gestrickt bin. Aber dann kann sie sagen, du, ach, kann ich mit leben oder dann lass uns gleich eine offene Beziehung machen und ist nicht irgendwann die Betrogene.
Ne? Ja, das ist ganz wichtig. Also tatsächlich, wenn man wirklich der Jägertyp ist, dann sollte man auf jeden Fall seine Partnerin darüber in Kenntnis setzen, weil alles andere wäre unfair. Voll. Und ich glaube, in unserem Alter, also wir sind ja jetzt gerade keine 20 mehr, da weiß man ja dann auch, obwohl wir so aussehen, selbstverständlich.
Ich wollte gerade sagen, Uschi. Also.
aber dann weiß man ja auch eigentlich schon, was für ein Beziehungstyp man ist. Und dann in eine Beziehung reinzugehen und das nicht klar zu kommunizieren, ist schon dann auch böse. Ne? Weil das verletzt
das den nicht. Partner. Ich glaube das nicht, dass die meisten Menschen wissen, was für Beziehungstypen sie sind. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass die meisten oder viele Menschen nicht wissen, dass sie Bindungsängste oder Bindungsstörungen haben. Also ich glaube, dass die Masse Mensch, die sich auf diesen Dating-Plattformen rumtreibt, sehr, sehr viel Beziehungs- oder Irritationen hat über dieses, was sie nicht wissen. Ich glaube nicht, dass sie selber wissen, was für Bindungserfahrungen sie wirklich gemacht haben und ihre Muster kennen, besonders die toxischen oder die unverbindlichen, vermeidenden Muster kennen, weil sie nicht in Beziehung landen, weil sonst wären sie nicht mehr auf diesen Plattformen. Wobei das Paradox ist, viele von denen, die auf der Plattform sind, sind nicht mal Singles. Das ist ja noch das Perverse daran. Das heißt, die sind ja in Beziehungen und trotzdem machen sie oder gehen sie eben Affären ein, weil wir reden ja nicht über eine Handvoll Menschen, sondern wir reden über eine Menge Menschen. Und dieses Ding mit dieser Unsicherheit, was du ganz am Anfang nochmal vorhin sagtest, so diese Unsicherheit, ob ich liebe, hat ja manchmal auch was mit der Unsicherheit zu tun, kann ich überhaupt lieben? Habe ich überhaupt eine Idee davon? Kann ich mich selber überhaupt lieben? Weil da wird's ja schon tricky. Also viele haben eine Illusion oder eine Idee von Liebe, aber selber mit sich selbst sind sie gar nicht in der Liebesbeziehung, die es erstmal braucht, damit ich überhaupt auch, der Spruch ist ja immer so blöd, ne? Aber wenn du mit dir selber nicht klarkommst, wird es mit den anderen nicht einfacher.
Ja.
Und ich glaube, dass viele sich nicht wirklich damit beschäftigen. Ich hoffe immer mehr.
Ja. Wenn ich jetzt, Entschuldigung, ich bin reingegrätscht, wenn ich jetzt wissen möchte, was für ein Typ ich bin, wie mache ich das? Also ich kann ja jetzt nicht irgendeine Test ausfüllen und dann weiß ich, aha, ich bin der und der Beziehungstyp. Ich meine, das ist ja wichtig, gerade in unserem Alter, vielleicht auch sich mal zu reflektieren und festzustellen, wer bin ich denn überhaupt? Brauche ich dafür eine Therapie? Gibt es da irgendwelche anderen Möglichkeiten?
Also es gibt Tests. Ich habe einen auf meiner Website, kann man raufgucken, kann man machen.
Ja.
Und es ist ein Freebie, kostet auch nichts. Es gibt auch viele gute andere Tests, wo du schon testen kannst, was für ein Bindungstyp du bist. Wie gesagt, ich mag meine Kollegin Stefanie Stahl an der Stelle immer wieder anführen, weil sie sehr gute Bücher dazu schon auch geschrieben hat und es eben auch in bestimmte Begriffe, also Jäger, Maurer, Prinzessin, diese Bindungstypen, denen hat sie halt Namen gegeben. Aber es gibt auch Tobias Beck, der hat es in andere Formen gepackt, wo er Menschen quasi in Sparten geteilt hat, wo auch wiederum Beziehungstypen erkennbar sind. Das ist eigentlich ganz einfach, indem du ein bisschen eine Bindungs Biografie machst und dir anguckst, wie bin ich denn aufgewachsen? Wie war meine Bindung? Wie habe ich Bindung gelernt? Was sind vielleicht schon meine Bindungstraumata gewesen? Was ist im Laufe meiner Kindheit an Bindung, an Vorbildern da gewesen? Mit was bin ich geprägt worden? Wodurch bin ich geprägt worden? Was ist mein Verhalten? Neige ich eher zur Autonomie? Neige ich eher dazu, mich anzupassen? Weil das sind so die beiden Grundstrukturen, die wir mitbringen. Das kannst du mit Tests tatsächlich schon mal sehr gut rausfiltern. Und es gibt ganz viele Mischlinge, ne? Das ist ganz klar. Also es gibt Menschen, die manchmal in Phasen ihres Lebens vielleicht eher die und die Art haben und aber dann in anderen Phasen doch wieder sehr solide sind und sehr lange aber auch gebunden sind. Aber ich glaube, dass wir dadurch, dass wir sehr viel Traumatisierungen in den letzten Jahrhunderten hatten, die wir alle überhaupt noch gar nicht wirklich beseitigt haben oder aufgelöst haben, wir transgenerative Übertragungen haben, wir weltweit in den letzten Jahren neue kreiert haben, haben wir einfach viele bindungsgeschädigte Menschen. Das heißt nicht, dass die nicht beziehungsfähig sind. Sie müssen nur wissen, wie Beziehung für sie funktioniert. Und das ist vielleicht nicht dieses klassische Modell von, oh, ich treffe eine Frau, ich habe eine Beziehung, heirate die, kriege 3 Kinder und bin lebenlang glücklich. Da müssen wir uns umstellen, weil ich glaube, Beziehung hat sich einfach verändert. Weil
ja, also da bin ich auch mittlerweile von überzeugt. Das ist natürlich eine persönliche Erfahrung, die ich gemacht habe, dass ich der Meinung bin, zumindest was mich betrifft, dass ich Lebensabschnittsgefährten, das hört sich komisch an, ich meine das aber erst ernst, in unterschiedlichen Phasen meines Lebens brauchte ich auch andere Menschen um mich herum, zum Beispiel in der Familienplanung brauchte ich sicherlich einen anderen Menschen als jetzt, wo ich dauernd auf Reisen bin und mir die Welt anschauen möchte. Ja, das ist dann irgendwann nicht mehr kompatibel, weil der Mensch sich ja nun auch weiterentwickelt und andere Bedürfnisse hat und andere Erfahrungen gemacht hat. Und dann ändert sich vielleicht auch einfach die Beziehung zu einem Menschen. Und dann muss, so doof wie sich das anhört, vielleicht tatsächlich auch ein anderer Partner her.
Voll, absolut. Ja. Und dieses Beziehungsideal, mit dem ich noch 68er Jahre ja aufgewachsen bin, lässt sich nicht scheiden oder man, oh Gott, wir haben sich welche getrennt, huiuiui, es war Dorfgespräch.
Skandal!
Ja, furchtbar. Ne? Also da war es ja noch das Ideal, man heiratet und man ist ein Leben lang glücklich. Also das habe ich ja schon irgendwann verstanden, okay, das ist für manche, mag das funktionieren, aber wenn ich mir die Statistiken angucke, funktioniert es für die meisten in der Form nicht. Und früher hat man noch vom verflixten 7. Jahr gesprochen, jetzt ist es schon das verflixte dritte Jahr. Also viele schaffen es gar nicht, sehr viele langzeitliche Beziehungen zu führen und dann auch noch eine Monogamie zu leben. Ne? Weil, also sorry, aber die Bordelle sind nach wie vor hochgefragt und Menschen haben Affären. Also selbst das ist ja ein Riesenkonstrukt, was, glaube ich, in der Praxis, mal ganz ehrlich, nicht mehr 100% für viele Menschen gut funktioniert. Aber
die Frage ist ja auch, ne, ist es von der Natur aus so vorgesehen? Ne? Ist man monogam? Welches Tier zum Beispiel ist monogam? Überhaupt fallen mir jetzt gerade gar nicht viele ein.
Wale, außer die Ente. Delfine,
Enten,
Gänse, Schwäne, wohl. Gibt es nämlich doch. Aber ist ja immer, Prost, aber ist ja immer eine Sache von, was passt zu mir, ne? Das ist ja das Ding.
Genau.
Nehmen wir mal den nächsten Punkt, weil wir haben ja noch 4. Der 4. Punkt hier wurde genannt, geringe Loyalität. Der hat mich auch überrascht. Die Befragten wollten sich generell nicht festlegen oder gaben an, dass sie theoretisch ja gar nicht in einer festen Beziehung gewesen seien.
Das sollte man natürlich vorher klären. Bin ich in einer festen Beziehung oder nicht? Habe ich geheiratet? Ist die Situation eigentlich geklärt? Dann bin ich in einer festen Beziehung.
Oder? Das finde ich auch spannend, wo ich denke, okay, also haben Sie jetzt Paare befragt? Irgendwie, das ist jetzt so noch nicht so richtig aus der Studie hervorgegangen, die in einer deklarierten festen Partnerschaft waren oder wie kommt man auf die Idee? Ach, es war so jein.
Ja, tatsächlich wäre es ja dann auch kein Betrug. Also wenn ich in einer nicht festen Beziehung bin, dann ist es auch keine Affäre und dann ist es kein Betrug, weil wen betrüge ich denn da? Außer vielleicht mich selber, weil ich gerade nicht so genau weiß, was ist eine Sache.
Aber wussten beide dann, dass es so ein Jein-Zustand ist?
Das ist die Frage.
Das ist so die Frage. Also für mich waren wir ein Paar, für dich waren wir wohl keins scheinbar. Oder es war so, du wusstest es noch nicht so genau.
Ja. Ich habe dich gar nicht betrogen, weil wir waren gar nicht zusammen.
War doch also nichts Ernstes.
Ja.
Also das sind, wo ich auch denke, das ist auch wieder so, wow, okay. Was für Zwischenzustände es scheinbar zu geben scheint. Wenn beide das so für sich sehen, ist es ja, bin ich ja fein damit. Ne? Wenn beide sagen, du, wir haben so Freundschafts-Plus-Ding oder was weiß ich und haben das so.
Ist völlig okay.
Völlig okay. Und auch noch geklärt, es gibt mehrere von diesen Freundschafts-Plus-Konstellationen parallel. Und das beide, ich finde immer, wenn beide fein sind mit dem, was passiert, genau, dann ist es okay.
Ja.
Aber mein Gefühl ist, dass es nicht immer so ist. Weil sonst würden wir nicht so auch so viel Leiden kreieren, auch mit Affären, weil meistens leidet ja doch immer irgendeiner bei dieser Dreiecksgeschichte. Ich mag ja Loyalität generell als einen super, super Beziehungswert. Also meinem Partner gegenüber oder meiner Partnerin gegenüber loyal zu sein, bedeutet für mich erstmal grundsätzlich, ich rede nie schlecht vor anderen über meinen Partner oder ich ziehe nicht durch den Kakao oder völlig klar, unsere Beziehung hat Priorität und ich muss Dinge absprechen, nicht über den Kopf hinweg. Also ich finde, das ist was wir viel mehr praktizieren dürfen, dass diese Loyalität, wir beide, wir sind das Team, wir beide haben uns zusammengetan, wir haben eine feste Beziehung und wir müssen erstmal miteinander die Dinge klären und natürlich nehme ich dich in Schutz vor anderen Menschen oder was, ich ziehe nicht über dich in der Öffentlichkeit her oder so, sondern ich bin dir gegenüber loyal, weil ich möchte, dass es dir gut geht und dass du keinen Schaden bekommst. Das finde ich manchmal auch nicht so glücklich. Also wenn ich irgendwo sitze und höre, vielleicht sind es da eher die Frauen, die da doch dann eher über ihre Männer herziehen. Ja, kann man machen auf eine bestimmte Art und Weise. Aber wenn es dann Cora Publikum ist und er sogar noch irgendwo anwesend ist, dann finde ich es manchmal auch echt beschämend, wo ich denke, oh, bitte.
Ja, ich meine, es kommt immer drauf an, um was es geht. Ja, wenn ich so sage, ja, witzig, mein Mann zieht sich morgens immer einen blauen und einen gelben Socken an, dann finde ich das nicht so schlimm.
Okay.
Das sind Sachen, da sage ich aber, wenn es um Details geht, was die Beziehung betrifft, gegebenenfalls das Sexualleben, das kommt ja auch gerne vor, dass Frauen sagen, ich sag's jetzt mal, ja, der kriegt seit Monaten keinen mehr hoch. Das sind Themen, die gehören da definitiv nicht hin. Und das macht man nicht. Und da ist man ein Team, da redet man mit dem Partner drüber. Und auch nicht mit Freundinnen in einer Sauna nach dem Prosecco. Sehe ich so.
Ja,
ist ja so. Ne? Wird ja gerne gemacht.
Nee. Ist auch nicht meins. Ja. Also, dass ich mich einer Freundin anvertraue, weil es mir nicht gut geht damit, weil wir vielleicht da nicht so an dem Punkt weiterkommen. Klar, das ist ja natürlich immer völlig richtig und auch korrekt. Aber ich finde, wir haben manchmal so diese, ja, mir fehlt manchmal diese Loyalität ein bisschen meinem Partner gegenüber. Aber fand ich wirklich spannend, diesen Aspekt. Punkt 5, Wunsch nach Abwechslung. Den hätte ich ja schon so ziemlich ganz am Anfang gedacht, wo ich dachte, irgendwie schmeckt der Kaffee nicht mehr und man muss was Neues haben. Also das kann ich total verstehen. So viele verschiedene Sexualpartner wie möglich zu sammeln als Antwort, das dachte ich dann wieder so, oh Scheiße.
Ja, ich meine, das sollte man vielleicht vor der Beziehung gemacht haben. Ne? Also wenn man jetzt eine feste Beziehung hat und das geklärt ist und dann immer noch weiter sammelt, dann gibt es da ein Problem, wenn das nicht abgesprochen ist. Ich kann den Wunsch nach Abwechslung durchaus verstehen. Ja, also wenn man 20 Jahre verheiratet ist, dann kennt man den Partner. Man darf aber nicht vergessen, dass das ja auch ganz viele Vorteile hat. Ja, wenn ich den Partner kenne und weiß, was er mag, nicht nur im Sexuellen, sondern tatsächlich auch, ich weiß, der trinkt am liebsten den Kaffee lauwarm mit 3 Löffeln Zucker und Milch, dann hat das auch Vorteile. Und da immer wieder den Wunsch nach Neuem zu haben, ja, da muss ich vielleicht auch mal in mir gucken, was ist denn mit mir jetzt gerade los? Wofür brauche ich das?
Super, super Frage. Na? Also ich, klar, ne, also ich sehe auch absolut, was du sagst, stimme ich dir komplett zu. Ich glaube, dass es nicht so ist, dass wir unseren Partner in- und auswendig kennen, weil ich glaube, dass wir eine Idee davon haben, aber ich glaube, dass wir uns generell ja immer verändern und auch weiterentwickeln und dass wir immer wieder gucken müssen, hey, wer sitzt denn eigentlich heute hier? Was hast du Neues erlebt? Welche neuen Erkenntnisse hast du gewonnen? Welche Erfahrungen hast du in der letzten Zeit gemacht? Also ich bin ja heute nicht mehr die Frau, die ich vor 30 Jahren war.
Nein.
Ich habe heute ganz andere Interessen auch beim Sex, als ich die vor 30 Jahren hatte. Wenn ich aber vor 30 Jahren schon jemanden gehabt hätte, der denkt, dass er mich kennt und wär auf, und wir wären da irgendwo stehen geblieben, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Aber ich glaube, es ist auch verlockend oder verführerisch ist, weil es so bequem ist zu denken, ach, ich kenne sie ja. Aber wenn ich doch Spaß an Sex habe, dann wäre es doch schön, wenn ich Spaß hätte, mit meinem Partner oder meiner Partnerin diese Abwechslung zu leben. Warum muss es dann ein verschiedenes Sexualpartner sammeln sein?
Ja, die Frage kann ich dir nicht beantworten, weil ich dieses Bedürfnis nie hatte. Aber viele reden halt auch nicht drüber. Ne? Also wenn man jetzt sagt, okay, also ich kenne ein bekanntes Pärchen, die sind auch seit, ich glaube, die sind schon 30 Jahre zusammen oder 40. Und die hat mir irgendwann vor ein paar Jahren erzählt, weißt du was, wir machen jetzt einen Sexkurs. Und da habe ich gesagt, wie, ihr macht einen Sexkurs, was ist denn das? Ja, bei uns hat sich so ein bisschen Normalität eingeschlichen und wir wollen das mal so ein bisschen aufhübschen. Super. Fand ich total klasse. Mehr. Ja, also die haben gemerkt, da wird es jetzt ein bisschen langweilig und wir möchten mal was anderes probieren. Und die sind immer noch glücklich zusammen. Es scheint funktioniert zu haben.
Sehr gut. Ich empfehle ja auch jedem, er sollte, also jedes Paar sollte mal Tantra-Kurse machen. Einfach, um sich so ein bisschen in die Kunst auch von naja, Hingabe oder Verlangen oder Lust einfach ein bisschen bereichern zu lassen. Auf jeden Fall auch auf körperlicher Ebene. Ich kann natürlich verstehen, und das weiß ich natürlich auch aus beruflicher Erfahrung, dass natürlich Menschen gerade in der Sexualität ja nicht alle die gleichen Bedürfnisse haben und auch nicht die gleichen Wünsche haben und auch nicht die gleichen Vorlieben haben. Das kann ich natürlich nachvollziehen. Wenn ich jetzt in einer Beziehung bin und der Partner sich im Laufe der Zeit vielleicht sexuell zurückzieht aufgrund von, was weiß ich nicht, Stress oder Überlastung oder auch Mutter werden, ne, also manchmal ändern sich dann ja auch Wechseljahre auf jeden Fall, ändern sich natürlich auch die auch sexuellen Interessen. Und dass, wenn man da aber auch, wie du wieder zu Recht sagst, nicht drüber spricht oder nicht wirklich guckt, was wollen wir oder was brauchen wir, kann ich schon verstehen, dass der Wunsch da ist zu sagen, Mensch, vielleicht wäre das mit einer anderen Partnerin oder einem anderen Partner doch jetzt nochmal anders und ach Gott, jetzt bin ich schon 40 oder 50 Jahre, soll's das jetzt gewesen sein? Da muss doch noch irgendwie mehr sein. Das kann ich total verstehen. Und ich war auch für Brüderchen und Schwesterchen, habe ich mich einfach auch zu jung gefühlt. Und es war auch einer meiner Aspekte, die letzten Endes, glaube ich, dann doch dazu geführt haben, dass ich irgendwann gesagt habe, ich halte das hier nicht mehr aus. Wobei es nicht nur der Sex war, es war auch die emotionale Ebene, die nicht greifbar war. Aber dieser Wunsch von, ich möchte noch mal mit einem anderen Menschen gucken, was sexuell für mich drin ist. Das kann ich total nachvollziehen. Aber dieses so viele verschiedene wie möglich zu sammeln, wo ich so, interessante Formulierung. Das finde ich crazy. Was sammle ich denn da genau? Techniken oder?
Keine Ahnung. Also seltsamerweise muss ich ja jetzt für mich mich gerade mal ein bisschen korrigieren. Ich habe dabei ja keine Frau im Kopf, die sammelt. Ich habe tatsächlich einen Mann im Kopf. Das ist natürlich jetzt was bei mir gerade irgendwie interessant ist. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass eine Frau Sexualpartner sammelt. Seltsamerweise kann ich mir das beim Mann eher vorstellen. Weiß ich aber gerade nicht warum, muss ich mal drüber nachdenken.
Ich glaube, das ist gehupst wie gehupst. Also ich glaube, ich glaube, dass auch Frauen natürlich genauso bindungsgeschädigt sind, bindungsirritiert sind, bindungsunfähig sind wie Männer. Da gibt es, also da ist es fast sogar noch, dass es mehr traumatisierte Frauen gibt, die gar nicht unbedingt in der Lage sind und die aber jetzt das vielleicht in der Form so nicht sagen würden, sondern es passiert einfach so, weil sie es nicht schaffen, längerfristige Beziehungen einzugehen. Das Ding jetzt hier, die Formulierung wäre vielleicht auch tatsächlich irgendwie eher was Männliches, aber ich glaube, es ist so nicht. Ich glaube, dass sehr viele Frauen genauso unterwegs sind wie Männer auch. Da tut sich, glaube ich, nicht wirklich was. Bei dem nächsten Punkt, da ist der Punkt Vernachlässigung. Da spielt das so ein bisschen ja schon mit rein, was ich gerade auch gesagt habe. Ich glaube, das ist so was, wo ich auch wieder sagen kann, das kann ich total verstehen. Ne? Wenn ich von meinem Partner nicht gesehen werde und mich nicht begehrt fühle oder wie gesagt sogar emotional vielleicht nicht mal verfügbar bin, dass ich dann denke, ich brauche irgendwas anderes, das kann es nicht sein. Also das kann ich absolut verstehen. Und das höre ich auch tatsächlich häufig. Aber dann denke ich...
Ja, aber da sind wir wieder genau da, wo wir eigentlich bei fast allem sind, dass da wieder eine fehlende Kommunikation stattfindet. Ne? Weil wenn ich das sage, wenn ich zum Beispiel sage, hör mal, du bist jeden Abend im Büro und am Wochenende arbeitest du auch noch, ich hätte dich lieber mehr präsent hier, du fehlst mir, dann hat das ja eine andere... Problemlösung, als zu sagen, so, dann suche ich mir jetzt mal was Neues, weil brauche ich jetzt gerade. Da muss man halt einfach sagen, also dass viele Dinge vermeidbar wären, wenn man einfach redet.
Absolut. Absolut. Und das ist das Ding, was ich ganz am Anfang gesagt habe, wenn wir mal bei Affären nicht nur von Liebesaffären reden, sondern wenn wir davon reden, wie Menschen sich quasi aus der Beziehung rausziehen, weil sie bindungsgestört sind oder bindungsirritiert sind, es nur nicht so auffällig ist, sondern manche sind einfach nur mit ihrer Arbeit unterwegs, manche haben unfassbar intensive Hobbys, manche machen halt mit ihren Kumpels ständig was zusammen. Also es gibt viele Sachen, wo man gar nicht merkt, dass jemand emotional oder auch sexuell nicht so verfügbar ist, weil es eher in so ein gesellschaftliches Raster reinfällt, wo man, ja, die sind sehr aktiv oder er ist sehr aktiv, aber eigentlich ist er nur sehr abwesend, weil er nicht der Beziehung die Priorität gibt und auch das nicht kommuniziert. Ja. Und natürlich erwartet, dass es da ein gegenseitiges Einverständnis gibt, was es vielleicht auch sogar irgendwann mal gab, aber irgendwann ist es dann doch, man sucht vielleicht das Gespräch und sagt, so wie du es gerade so schön gesagt hast, Mensch, ich vermisse dich hier oder ich würde mir wünschen, in der Hoffnung, dass der andere zuhört.
Ja, das ist ja das zweite Problem.
Ne? Und das dann auch umsetzt. Ja. Und da, finde ich, scheitert es ganz, ganz häufig. Also ich habe nicht nur das Gefühl, dass natürlich über viele Dinge einfach gar nicht geredet wird, aber es wird auch nicht richtig zugehört. Ich habe neulich gehört, dass da ist jemand wieder so aus allen Wolken gefallen, weil sie nach 10 Jahren, ohne ein Wort zu sagen, ausgezogen ist. Und da habe ich gesagt, nein, die wird nicht ohne ein Wort zu sagen ausgezogen sein. Du wirst es vorher einfach nur nicht gehört haben.
Ja, ja.
Und das ist so das Ding. Ne? Ich bin aus allen Wolken gefallen, plötzlich hat er sich getrennt. Ich glaube, das ist nicht so. Also, dass man es vorher nicht mal versucht zu besprechen oder gar nicht anbringen, aber du hast es nicht gehört oder du hast es nicht ernst genommen.
Ja, also das glaube ich auch. Manche Dinge werden nicht ernst genommen, weil die Prioritäten anders gesetzt werden. Ich habe da ein nettes Beispiel, wenn dafür gerade Zeit ist.
Aber sicher.
Und zwar... ich gehe, wenn ich zur Toilette gehe, gehe ich sehr gerne alleine zur Toilette. Ohne dass mein Partner reinkommt. Es gibt Leute, die sehen das ganz anders. Ja, da ist die Tür auf und da geht's rein und raus und wird erzählt. Und ich habe jahrelang gesagt, unbedingt gefallen, wenn ich zur Toilette gehe, lass mich da jetzt wirklich die 2-3 Minütchen alleine. Ich mag das nicht. Und immer wieder, ich habe kaum gesessen, kam mein Partner rein und musste mir gerade was Dringendes erzählen. Und ich habe gesagt, boah, das kann doch nicht wahr sein. Ich erzähle es immer wieder. Tatsächlich sind wir jetzt getrennt und ich habe das nochmal zum Thema gemacht. Und dann sagt er, ja, jetzt habe ich das verstanden. Dann sage ich, ja, aber ich habe das Jahre erzählt. Es war für dich nicht wichtig genug. Du hast meine Grenzen zwar gesagt bekommen, du hast sie aber so nicht wahrgenommen und nicht respektiert. Also manchmal hilft auch das Reden nichts, wenn der Partner das gar nicht als so wichtig empfindet.
Das stimmt. Na?
Obwohl das wirklich ein crazy Beispiel ist.
Aber ich glaube, eins, was es sehr deutlich macht.
Ja.
Klar kann man jetzt nochmal sagen, okay, was hätte es gebraucht, damit er diese Grenze wirklich verstanden hätte? Also vielleicht Tür abschließen und er wäre mal einfach davor gelaufen oder keine Ahnung was. Aber letzten Endes ist es ja, was muss ich denn alles auffahren, bis der andere kapiert? Also warum reicht es nicht, wenn ich es sage?
Genau.
Also das ist doch
wirklich, es müsste albern. Eigentlich reichen.
Ja,
genau. Ist es albern und man kommt sich vor wie ein Papagei. Und ich glaube, das ist in vielen Beziehungen so, dass viele Sachen zwar angesprochen werden, aber vom Partner, egal er, sie, es, einfach nicht als wichtig genug angesehen werden. Das ist schade.
Ich meine, klar ist man dann ja natürlich in der Verantwortung zu sagen, okay, wenn ich hier nicht respektiert werde, was sagt das dann über uns? Und wie sehr bin ich denn bereit, das zu dulden? Das ist jetzt ein kleineres Beispiel.
Ja.
Aber ist immer so die Frage dann, wie sehr nehme ich meine Grenzen ernst und wie sehr bin ich bereit? Und das war ich viele Jahre lang ja auch nicht. Ne? Also ich habe auch wie Monologe habe ich geführt. Oh Gott, so viel kann ich gar nicht essen, wie ich kotzen könnte. Aber es ist wirklich so, wie viele Monologe habe ich denn geführt, die bei ihm null angekommen sind. Aber ich habe daraus keine Konsequenz gezogen. Außer immer wieder nur zu hoffen, hoffentlich, ne, vielleicht wird es jetzt ja mal was verstanden. Und das ist ja der Schuh, den ich mir dann selber auch anziehen muss. Ich habe daraus keine Konsequenz gezogen. Oder ich war noch nicht bereit, die Konsequenz zu ziehen, die es dann aber an der Stelle gebraucht hätte.
Ja.
Also
ja.
Hab ich mich vernachlässigt. Ich habe eigentlich mein Bedürfnis, meine Grenze zu ziehen, vernachlässigt.
Ja. Und das ist völlig energieraubend. Ne, auch wenn es Kleinigkeiten sind, ist das sehr energieraubend. Und ja, da muss man sich dann auch mal hinterfragen, ne, wieso habe ich meine eigenen Grenzen nicht klar formuliert und auch dann tatsächlich Konsequenz gezogen. Aber da sind wir ja sowieso ziemlich schwer mit Konsequenzen. Wir drohen die manchmal an.
Ja, voll.
Wenn ich dann, ja das war ja als Kind schon so, ich zähle. Bis drei. Und ich habe immer gefragt, was passiert eigentlich? Es ist ja nie zur drei gekommen. Ja. Was wäre bei der drei denn überhaupt passiert? Ich hätte es mal drauf ankommen lassen sollen. Es wäre wahrscheinlich nichts passieren. Ne? Weil meistens sind wir ja gar nicht bereit, dann die Konsequenzen, die wir androhen, auch umzusetzen.
Ja. Ne? Was auch fatal ist in der Erziehung. Ne?
Also, ja, natürlich.
Absolut. Ja. Da ist auf jeden Fall auch manchmal Nachholbedarf. Also wie ich höre das ja häufig noch, ne? Also auch wie Eltern dann anzählen und wenn du das jetzt nicht machst, dann gibt's heute Abend kein Fernsehgucken mehr. Dabei ist das eine der schlimmsten Strafen, weil damit bestrafen sich die Eltern ja selber, weil dann müssten sie sich ja um die Kinder kümmern. Also man sollte überhaupt nur Sachen androhen, die man selber auch umsetzen kann und möchte, aber dann muss man sie natürlich auch umsetzen.
Ja.
Aber daran scheitert es dann auch langsam manchmal natürlich wieder. Und das führt natürlich auch dazu, dass man vielleicht solche Sachen auch nicht so richtig ernst nimmt. Aber dieser Satz eben, dass jemand emotional nicht greifbar ist oder nicht verfügbar ist, das ist ja so ein Teil, wo ich denke, okay, wenn das aber eure Beziehung quasi aushält, dass emotional nicht ihr beide irgendwie miteinander schwingt, was habt ihr dann? Also wie geht das? Oder ich habe einen Partner, der genau richtig ist für meine emotionale Schwingung, die auch sehr niedrig ist. Dann passt es ja wieder.
Aber
ich wünsche mir ja was anderes. Das ist
das
Problem.
Ja, genau.
Aber eben das selber für sich nicht klar zu haben.
Ja.
Und das macht es ja auch teilweise tatsächlich auch so schwierig. So. Trommelwirbel, Punkt 7. Jetzt kommt es endlich. Das Verlangen. Sexuelles Verlangen. Jetzt kommt es endlich.
Ja.
wo ja, wir am Anfang gedacht hätten, das ist vielleicht Punkt 1.
Das wäre Punkt 1, ja.
Ja, wobei, wie gesagt, ich weiß nicht, ob die Punkte jetzt ein Ranking haben, in dem Sinne von welches als wichtigster Punkt genannt worden ist. Aber es gibt eben auch das sexuelle Verlangen, dass wenn das nicht gestillt ist oder beide Partner sich sexuell verweigern oder nicht dieselben Bedürfnisse oder Vorlieben teilen, dass es dann natürlich nochmal den Wunsch eben auch nach sexueller Abwechslung gibt.
Absolut.
Ja, und wenn man sich jetzt mal anguckt, wie viele Männer in Puff gehen, was für die Mädels ja eher jetzt noch nicht so eine Lösung ist. Also auch das, ne, Männer scheinen sich da eher ja andere Wege gesucht zu haben seit... Ich glaube, seit es Menschen gibt, gibt es Bordelle.
Ja, ja.
Also scheint es ja irgendwie ein Lustverhalten zu geben, was Männer befriedigen, was aber auch völlig losgelöst ist von dem Beziehungsding. Weil das sind ja nicht nur Singles, die da hingehen. Und das sind ja auch nicht nur nicht liebende Männer oder fürsorgliche Familienväter, die da hingehen. Aber es scheint ein sexuelles Verlangen zu geben. Jetzt kostet ein Puff Geld, also irgendwann hat es Plattform gegeben, da kriegt man das alles umsonst. Also kann ich einfach Tindervögel machen. Da kostet mich das Ganze ja nichts. Außer wir haben noch ein Abendessen dabei oder ich zahle für die Getränke. Ja, okay, dann kostet es ein bisschen was. Aber die Auswahl ist größer und ich kann es darüber machen. Also das heißt ja...
ja.
Na, es hat sich ja einfach nur vergrößert, das ganze Schaubild.
Ja.
Das kann ich nachvollziehen, wenn es da, besonders wenn es diese sexuelle Verweigerung gibt. Jetzt sagst du wahrscheinlich wieder, dann haben die nicht ordentlich geredet.
Ja, tatsächlich ist es das, aber das ist ja auch ein schwieriges Thema. Tatsächlich über Sex kann nicht jeder reden. Ja, also man kann da, es gibt Menschen, die können es, also wie gesagt, jetzt bei meinem bekannten Pärchen, die dann gesagt haben, wir müssen jetzt mal ein bisschen Schwung in die Sache bringen, aber dazu ist nicht jeder bereit. Sex ist immer noch ein Tabuthema, was mich wundert, aber ist es. Also ich meine, man muss sich gleich mit der Tür ins Haus fallen und jedem erzählen, was, wie, wo man gerne hätte, aber es ist ein Tabuthema und bei uns Frauen muss man ja auch ganz klar sagen, gibt es immer eine riesige Doppel- und Mehrfachbelastung. Ich sage jetzt mal, Ehefrauen mit einem Beruf und gleichzeitig, wir müssen uns um die Kinder kümmern und sind vielleicht noch am Stillen und haben irgendwelche anderen gynäkologischen Probleme. Ja, ganz ehrlich, wenn die dann keinen Bock haben, dann ist das so. Da muss man aber auch drüber sprechen und eine Möglichkeit finden, damit umzugehen. Ne? Okay. Weil man kann jetzt auch keine Frau zwingen, so nach dem Motto, hör mal, dein Mann hat aber jetzt Bedürfnisse. Das sagst du nicht so.
Nein, das geht nicht, aber es passiert leider so oft. Also ich gucke im Moment die Serie Outlander, vielleicht kennt der eine oder andere die. Und das spielt im 17. Jahrhundert. Und da ist natürlich noch, da nimmt man sich was er meint. Ja. Was er will.
Ja.
Und
ja.
Ich bin froh, dass wir uns in der Rolle der Frau natürlich im Gegensatz zum 17. Jahrhundert weiterentwickelt haben. Und es ist so unfassbar traurig, wie viel aber auch immer noch an Übergriffen passiert. Also wie viel Männer immer noch denken, dass die Frau aber ihrem Verlangen nachgeben müssen. Und wie viele Frauen auch immer noch wieder es einfach über sich ergehen lassen. Also ich habe immer wieder in der Praxis Menschen, wo klar ist, dass sie es mitmachen.
Ja.
Das ist umgekehrt ein bisschen schwieriger, ne, wenn er nicht kann oder nicht, dann ist es manchmal ja es ist häufig doch eher die Frau, die darunter leidet, dass man eben doch die, die Frau eben, zwingen ist jetzt natürlich, ja, manche zwingen auch oder wedeln dann mit dem Geldschein oder ich bin hier der Versorger. Also es gibt da auch, es ist breit, das Feld, aber es gibt einfach immer noch, trotzdem wir eigentlich schon emanzipiert sein dürften, sollten, auch sind an vielen Stellen, gibt es da immer noch ein Machtgefälle. Das ist einfach leider so. Und dieses Verlangen.
Nee, sprich weiter.
Dieses Verlangen, das ist ja so, wo ich dann immer denke, ach Mensch, ne, wir sind doch nicht nur triebgesteuert. Also ja, klar, dann habe ich jetzt Verlangen, aber ich kann doch auch Wege finden, damit erstmal umgehen zu können. Und das darf auch natürlich, und auch da wieder, es darf kommuniziert werden und es muss kommuniziert werden, weil es müssen Lösungen dafür gefunden werden. Mhm. Und ich verstehe das total, wenn Frau keine Lust hat, weil unterschiedlichste Sachen gerade sind, ne, was weiß ich, wie du schon sagst, stillen, Haushalt, da, Doppelbelastung. Auch da darf Frau dafür sorgen, okay, wie kannst du Entlastung bekommen und wie kann man vielleicht unterstützen, dass Entlastung passiert, damit auch wieder vielleicht andere Sachen möglich sind. Ne? Auch das ist ja immer wieder, wie arbeite ich an dem Thema, dass wir beide vielleicht auch Zeitraum haben oder dann auch in Stimmung kommen und das darf angeguckt werden. Machen viele einfach auch gar nicht. Aber es ist auch häufig so, dass, und das ist wieder was, wo ich sage, das machen Frauen leider tatsächlich auch sehr oft, dass sie ihre Männer bestrafen und dann sich verweigern. Ne, also dieses Wort verweigern hat eine sehr, sehr hohe Bedeutung zu beiden Seiten. Also auch da ist natürlich, Frauen sind sich häufig gar nicht bewusst, wie viel Macht sie an manchen Stellen haben. Aber sich sexuell zu verweigern, ist ihnen auch manchmal gar nicht bewusst. Das ist eine Form der Verweigerung, ein Stück weit. Das ist jetzt nicht mal vielleicht unbedingt diesem Mann gegenüber, sondern auch noch, weil es eigentlich eher aus alten Geschichten sogar vielleicht auch noch ist oder weil ein Glaubenssatz dahinter steckt oder was weiß ich. Manchmal ist diese Verweigerung sehr interessant aufzudröseln, warum es manchmal einfach nicht im Flow bleibt. Und er hat überhaupt keine Ahnung, warum. Weil er es wieder nicht mitbekommen hat, weil sie es schon mal gesagt hat, was sie stört. Er hat es nicht aufgefasst. Und dann wird das so, okay, dann entzieht sie sich. Also das ist nur ein Beispiel.
Ja, das ist ein Beispiel, ja klar.
Aber diese Verweigerung kommt nicht einfach so, sondern die hat einen Hintergrund. Und auch Männer verweigern sich manchmal, klar. Aber dann ist es, wie wir es ganz am Anfang hatten, mit dem ich zahle dir was heim. Rache, ne? Oder du wolltest letzte Woche auch nicht, jetzt will ich auch nicht. Dann siehst du mal, wie das ist, wenn der andere nicht. Also all solche Sachen. Und irgendwann weißt du ja nicht mehr, was hat wozu geführt. Irgendwann weißt du nur, boah, wir hatten die letzten 10 Jahre keinen Sex mehr.
Ja.
Halleluja.
Ja.
Und das ist echt, das kann ich noch verstehen, wenn man dann irgendwie sagt, okay, ne, ich komme da vielleicht nicht weiter. Oder aber auch, wenn völlig klar ist, ich habe eine Vorliebe, was weiß ich, ich hätte gerne Oralverkehr, meine Frau oder mein Mann mag es überhaupt nicht, kann ich gucken, warum mag jemand das nicht, warum brauche ich das unbedingt, aber muss ich jetzt ein Leben lang drauf verzichten, ja, nein, muss man drüber sprechen.
Ja, genau, da wären wir wieder beim Thema, ne? Muss drüber gesprochen werden. Und das ist eben immer noch gerne ein Tabuthema.
Ja. Warum glaubst du, wir sind im 20. Jahrhundert, warum ist es immer noch ein Tabuthema, wo wir doch schon viele Podcasts haben auch, die sich auch mit diesen Themen beschäftigen?
Ja, keine Ahnung, das ist halt alles sehr intim, ne? Da geht es um tiefe Gefühle, um Lust und vielleicht auch ein bisschen unter Kontrollverlust, ne? Weil wenn man richtig Sex hat und dann verliert man ja auch so ein bisschen die Kontrolle. Man gibt sich dem Partner total hin. Und wenn das alles nicht funktioniert, dann denkt man vielleicht auch, bin ich jetzt hier das Problem? Oder woran liegt? Also ich glaube, man zieht sich den Schuh dann auch selber gerne an. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, dass der Mann vielleicht nicht kann, die Frau möchte gerne. Und der Umkehrschluss ist direkt, dass sie denkt, hat das jetzt was mit mir zu tun? Bin ich nicht mehr attraktiv genug? Ja, anstatt das Problem von der anderen Seite anzugehen und sagen, okay, der Mann kann nicht, vielleicht hat er ein urologisches Problem. Und da ist immer noch das Problem, welcher Mann geht gerne zum Urologen und sagt, hören Sie mal, da geht nichts mehr. Was ist denn da los?
Ja, das stimmt.
Ist
das
immer noch ein Problem. Ich weiß nicht, warum.
Na? Das stimmt. Ja, weil es was mit Gefühlen zu tun hat. Und wir vermeiden das. Ne? Alles das, was du gerade aufgezählt hast. Sehr gerne, exakt. Alles das, was du aufgezählt hast, macht ja Gefühle. Und die sind ja nicht schön. Also die wollen wir ja auch nicht haben.
Nicht so.
Deshalb, aber ich finde, wir müssen drüber reden. Und deshalb machen wir sowas. Und deshalb reden wir auch darüber.
Genau.
Okay, so, Punkt 8. Und damit soll es dann auch dem Ende entgegengehen.
The last. Was haben wir denn da?
Gelegenheit macht Diebe.
Gelegenheit macht Diebe.
Ja, steht da sogar. Habe ich gerade
gesagt. Steht da so, ne?
Steht da sogar, genau. Gelegenheit macht Diebe und in diesem Sinne gerade, ja, Fremdgeher oder Fremdgeherin. Alkohol und Drogen wurden auch genannt und ja, aufgrund verschiedener Stressfaktoren nicht ganz bei Sinnen gewesen zu sein. Und dann, ups, da ist sie mir quasi in den Schoß gefallen.
Da hatte ich zufällig keine Unterbuchse an.
Wie zufällig, Mensch. Flupp war rein mir. Hi, der Daus. Hab's nicht mal kommen sehen. Das ist so, oh mein Gott. Das ist so.
Ja, also ich glaube schon auch, dass das ein Unterschied ist, was die Bewertung einer Affäre oder eines One-Night-Stands ist. Ja, wenn ich also mit meinen Kumpels losgehe, ich hatte eine stressige Woche, ich bin voll wie die Haubitze und es passiert. Ist es ein Unterschied, als wenn ich eine Affäre habe, die ich, weiß ich, zweimal die Woche treffe und ihr zwischendurch 300 Nachrichten schicke?
Oh ja.
Ja, das ist von der Wertigkeit was ganz anderes. Und wenn sich natürlich aus diesem, ich bin betrunken und hatte ein One-Night-Stand was Längeres entwickelt, ist das ja dann eine geplante Sache. Dann hat das nichts mehr mit Gelegenheit macht Liebe zu tun.
Ja.
Sehe ich so. Das hat für mich auch ein bisschen was mit der Qualität der Affäre zu tun, tatsächlich.
Mhm. Ne? Ja, ja. Das ist super, was du sagst. Ja, auf jeden Fall. Als Ela und ich das erste Mal nach Thailand geflogen sind, haben wir uns gewundert, dass die Jungs dann im Flieger ihre Eheringe abgezogen haben. Na, jetzt ist Thailand ja auch nun so ein sehr bekanntes Land für sexuelle Aktivitäten. Und fand das auch ziemlich strange, wo wir gedacht haben, boah, guck dir das mal an, das ist doch echt, das ist doch widerlich. Ne? Und dann vielleicht sogar nicht mal verhütet, und das war damals in den 70ern oder Anfang 80ern, wo man gedacht hatte, okay, da haben wir ja noch mit mehr Krankheiten zu tun, obwohl wir haben es noch mit den gleichen Krankheiten zu tun, aber wir sind medizinisch weiter.
Aufgeklärter.
Aufgeklärter, genau. Wo wir echt gedacht haben, es ist manchmal nicht aber auch trotzdem die Absicht. Also wenn ich mit meinen Jungens rausgehe und ich weiß, ich trinke mich irgendwie halb komatös, wobei da geht dann auch nicht mehr so viel, aber trotzdem lasse ich doch diese Gelegenheit irgendwie passieren.
Ja. Ja, also ich sehe das ja tatsächlich auch so, man hat immer einen Punkt, wo man Nein sagen kann, ja, wo man in die eine oder in die andere Richtung abbiegen kann.
Ja.
Und das ist schon auch eine bewusste Entscheidung. Drogen und Alkohol hin und her. Also es kann mir keiner erzählen, dass er das aus Versehen gemacht hat. Also ich hatte noch nie aus Versehen Sex. Du?
Nee. Nicht wirklich. Also ich erinnere mich früher noch damals im Krankenhaus, diese Weihnachtsfeiern, ne, wo... ja, da, aber da war ich nie in einer Beziehung.
Ja.
Also, ich hatte sicherlich schon mal unbeabsichtigt Sachen, die passiert sind. Aber dann irgendwie wollte ich, also es war dann auch okay. Ich habe ja. Na, aber natürlich waren die. Na,
jetzt kommt das Nähkästchen.
Warte, ich muss überlegen, ob da jemand von verheiratet war. Naja, es war schon mal jemand in einer Beziehung vielleicht. Okay, verheiratet weiß ich. Nein. Also das, ja, okay. Also vielleicht ist es mal passiert, aber ich war das nicht. Also ich bin ja nicht verantwortlich für den anderen, weil ich weiß bei jemandem einmal, da ist was, das war so, da, das, Ela wüsste jetzt, glaube ich, wen ich meine. Aber da war ich nicht dafür verantwortlich. Okay, ich war frei und war ungebunden und dass er eigentlich in einer Beziehung war, das war ja nicht meine Baustelle.
Ja.
Aber das ist dann eher so eine einmalige Sache gewesen. Und damals gab es ja auch noch gar kein Handy. Also selbst wenn man gewollt hätte, man hätte das gar nicht über die Zeit so machen können, wie das heute ist.
Ja.
Aber mit der Gelegenheit, klar, ich denke schon, dass es Betriebsfeiern oder irgendwelche Sachen gibt oder man geht raus, dass man, und wenn es dann einer drauf anlegt, dass man vielleicht verführbarer ist, ne, wenn man dann Alkohol getrunken hat. Und wenn dann zu Hause vielleicht noch irgendwas nicht richtig läuft oder dass es dann gefährlicher werden kann, das könnte ja vielleicht mal passieren. Aber wenn ich dauerhaft das mache und es dauerhaft passiert, dann läuft doch auch irgendwas nicht richtig.
Naja, klar. Ja. Ja, also das sehe ich auch so. Also ich habe mich ja letztendlich getrennt, weil mein Mann eine Affäre hatte, die kein One-Night-Stand war, die länger gedauert hat. Das ist dann auch geplant. Und das ist für mich eine ganz andere Wertigkeit. Ja. Ne? Also ich denke, dass ich persönlich so einen One-Night-Stand eher verzeihen kann als so eine langlaufende Geschichte. Mhm. Wobei natürlich beides doof ist, klar. Aber nee.
Also ich finde, man muss da einfach offen drüber reden. So.
Ja.
Und ich kann, also ich finde, es ist auch ein Unterschied, ob es ein One-Night-Stand ist oder ob es sowas ist, was du jetzt beschreibst. Das ist ja fast wie eine Parallelbeziehung. Ne? So
ja, genau.
Und da sind ja dann auch Gefühle drin. Also das ist ja nicht dann einfach nur sexuelles Verlangen, was dann bei einer Gelegenheit vielleicht gestillt wird, sondern da ist ja was dahinter.
Ja, genau.
Und ich finde, es gibt unterschiedliche Beziehungsformen und beide müssen fein sein damit. Und wenn man jemanden trifft, der vielleicht sexuell sich noch nicht so ausgetobt hat und sagt so, Mensch, ich habe da aber noch vielleicht Sachen, die würde ich gerne noch erleben. Und ich sag so, weißt du, ich habe das schon erlebt, ich brauche das alles nicht, du mach mal, aber lass uns drüber reden. Das kann ja jeder für sich selbst gestalten, ne? Dann ist es ja keine heimliche Affäre, unter der ich jetzt leiden würde oder so.
Ja.
Und wenn alle Beteiligten einverstanden sind mit dem, was passiert, ich glaube, dann leidet ja auch keiner wirklich. Wobei auch da dann immer noch die Frage ist, stimme ich manchmal einmal einer Sache wirklich zu, weil ich einverstanden bin oder weil ich nur Angst habe, dass wenn ich nicht zustimme, dass der andere mich dann vielleicht doch verlässt oder ich nicht nicht richtig bin, wie auch immer. Auch das ist manchmal nicht. Also das habe ich auch schon häufig erlebt, dass Menschen einer offenen Beziehung zugestimmt haben oder auch Swingerclub besuchen, aber doch nicht 100% fein waren damit und dann doch gemerkt haben, dass sie eigentlich nicht gut klargekommen sind damit. Also so dieses, ich bin einverstanden, aber wirklich auf allen Ebenen, das ist, muss man sich sehr, sehr, sehr gut angucken.
Ja, definitiv.
Okay, das waren unsere 8 Punkte. Mensch, guck mal, über eine Stunde, Donnerlittchen, haben wir ja viel zu erzählen. Ich hatte gedacht, dass noch sowas kommt wie, ich kann vielleicht manchmal mit jemandem anders besser reden. Aber vielleicht war das schon auch im Punkt Selbstwert. Vielleicht ist das da auch manchmal mit drin, weil von Prostituierten habe ich häufig gehört schon, dass Männer häufig ins Bordell oder in Puff gehen, nicht unbedingt nur um zu vögeln, sondern um zu reden. Oder um einfach nur Zärtlichkeiten auszutauschen.
Ja.
Und das hätte, aber vielleicht passt das nicht unbedingt zu Affären. Ne? Vielleicht löst man das Problem irgendwie anderweitig.
Ja, denke ich auch. Ich glaube, das ist eine andere Ebene. Weiß ich aber nicht. Also Reden gehört ja immer dazu. Also ich glaube nicht, dass Affären daraus bestehen. Also die kommen rein, die lassen die Hosen runter, dann geht's zur Sache und dann hauen die wieder ab. Das stimmt. Ich glaube nicht. Also ich glaube, die sagen schon ein paar Sachen mehr. Und also da wird schon auch eine Art von Beziehung und Gespräch stattfinden.
Ja.
Halt nur anders. Ne? Es geht dann halt um andere Themen. Weil wenn man zu Hause ist, dann geht es ja eher um, hast du schon den Müll runtergebracht? Und wie war dein Tag? Ja, Büro war scheiße. Ich glaube, da geht es dann halt um andere Themen. Und die sind lockerer und entspannter und halt nicht so wichtig, sondern so ein lockeres Gespräch.
Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass wenn ich so einen Mensch habe, der, bei dem ich mich mehr gesehen fühle oder der erstmal meinen Selbstwert ja auch aufpimpt, wo ich denke, naja, der sieht mich ja auch nicht, wie ich bei irgendwelchen Themen lusche oder wie ich vielleicht manchmal schwach bin oder was ich nachts da liege und schnarche oder sabber oder ich weiß nicht was so. Ne? So all diese sexy Dinge, die man ja so hat im Leben. Sondern dass man da versucht, vielleicht erstmal sich anders zu geben und dann auch natürlich anders präsentieren kann. Da ist dann jemand noch, der hängt an den Lippen, wenn man was Spannendes erzählt. Meine Frau hört diese spannende Geschichte jetzt zum 20. Mal. Ja, vielleicht ist sie da nicht mehr so verzückt. Das kann sein.
Natürlich.
Also, ne, das kann ich noch verstehen. Aber macht es ja nicht besser.
Nee, also der Effekt ist der gleiche, es macht es alles nicht besser. Vielleicht ist es auch ein Mischmasch aus allen 8 Punkten, von jedem ein bisschen. Und jetzt einen Grund daraus zu nehmen, das ist es, glaube ich, nicht. Ich glaube, das ist so ein Mischmasch aus allen.
Glaube ich auch. Glaubst du, es gibt Lebensphasen, wo man sagt, Mensch, ach, im Alter von 20 bis 30 gibt es vielleicht weniger Affären als im Alter von 50 bis 70?
Nee, ich glaube nicht, dass das irgendwie altersabhängig ist. Kann ich mir schwer vorstellen. Mhm. Mm-mm.
Ich glaube, weiß ich auch nicht. Ich glaube, es ist sehr, sehr, sehr gemischt.
Ja.
Also wenn ich sehe, was so in Swingerclubs oder so hinläuft, das sind schon, glaube ich, manchmal sind nicht die 20-Jährigen oder 30-Jährigen Paare ja auch häufig, die dahin gehen. Ich glaube, da kommt ist jedes Alter kann vorkommen.
Ja, tatsächlich, die 20-Jährigen haben ja auch oft noch gar nicht diese feste Bindung, die probieren sich halt erstmal so aus, ne? Also diese Affären oder dieses im Alter hat man das ja schon eher, weil vorher hast du ja meistens keine Ehe, keine feste Beziehung. Da bist du noch so, holla die Waldfee, was geht?
Das stimmt. Okay, so mit Blick auf die Uhr.
Ja.
Ich glaube, das war schon auf jeden Fall für heute erstmal ein sehr, für mich auf jeden Fall sehr freudvoller Austausch. Und ich habe schon Lust, dieses Thema Affären nochmal auf einer anderen Ebene anzugucken, vielleicht beim nächsten Mal. Weil so dieses, muss es eigentlich immer gleich das Ende sein? Oder was können vielleicht auch für Chancen darin liegen? Das würde ich mir vielleicht auch nochmal gerne angucken, ob beim nächsten Mal oder beim anderen Mal. Das gucken wir einfach nochmal. Aber ihr könnt uns gerne natürlich mal in die Kommentare schreiben. Was sind so eure Erfahrungen mit Affären? Ihr könnt uns auch schreiben. Also ihr könnt immer auch an andreaholthaus@volltreffer-herz.de eine Nachricht schreiben. Oder ich kann auch, Uschi, hast du eine Mailadresse, wo jemand, wenn er wollen würde, hinschreiben kann?
Ja, natürlich habe ich dir. Kann ich dir geben, dann kannst du das verlinken.
Super, genau. Ansonsten, wie gesagt, ihr könnt immer in den Links auch auf den Shownotes, aber ihr könnt hier unter den Podcast oder auch bei YouTube unter das Video super gerne eure Kommentare hinterlassen. Und ich finde es spannend, von euch zu hören. Immer natürlich, wie gefällt euch dieses Podcast-Format, wenn wir das zu zweit machen? Und auch natürlich, wie hat euch das Thema gefallen? Und was habt ihr für Anregungen? Vielleicht sagt ihr, boah, die und die Punkte hätten uns auch noch, wären uns auch noch eingefallen. Oder, ach, das ist doch alles totaler Schwachsinn. Dürft ihr dann nett formulieren, aber darauf reagieren wir natürlich gar nicht.
Nein, null. Nicht kritikfähig.
Nee, gar nicht, gar wollen wir auch nicht. Also Kritik brauchen wir auch nicht.
Nein.
Okay. Uschi, hast du noch was du loswerden willst für die Leute da draußen heute?
Nee, eigentlich nicht. Ich habe jetzt, glaube ich, alles gesagt, was ich sagen habe. Mein Motto ist ja immer reden, 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 reden. Und wer nicht redet, hat manchmal trotzdem was zu sagen.
Ah, das ist nett. Dem stimme ich einfach zu. Könnte ich nicht besser formulieren. Ihr Lieben, mir hat Spaß gemacht, also abonniert den Kanal gerne, Daumen hoch, empfehlt ihn weiter und sorgt doch dafür, dass einfach noch viel mehr Menschen vielleicht unseren Podcast hören und wie gesagt, kommentiert gerne, stellt uns Fragen. Ihr könnt auch gerne Themen natürlich formulieren, sage ich immer wieder. Also wenn ihr Themen habt, wo ihr sagt, ach Mensch, da wäre es doch mal spannend drüber zu sprechen, her damit, super, super gerne. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen und ich wünsche euch einen schönen Tag, habt euch lieb und denkt nochmal drüber nach, so über dieses Thema Affären und überhaupt und ich weiß ja nicht. Ihr Lieben, lasst es euch gut gehen. Tschüss.
Tschüss.